Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
So klingt die Subwoofer-Anlage im Auto von Antje Vohwinkel. Die ist Klangkünstlerin und plant eine neue Auto-Sound-Performance. Genauer gesagt ein Quartett für vier dicke Autos mit noch dickeren Bassanlagen drin. Das soll morgen stattfinden in Berlin-Neukölln. Was das genau ist, was da für eine Idee dahinter steckt und inwiefern es da um Avantgarde-Musik oder vielleicht doch eher um Sounds für die Straße geht, das besprechen wir mit der Künstlerin in dieser Stunde Kompressor. Ich bin Massimo Maio. Schön, dass Sie dabei sind. Kunst trifft auf Seenotrettung. Das passiert gerade im Mittelmeer. Seit ein paar Tagen ist da ein pinkes Schiff unterwegs, das in Seenot geratene Menschen retten soll. Und es ist nicht irgendein Pink, sondern das Pink von Streetart-Künstler Banksy. Der hat dieses Schiff mit seinem Geld gesponsert, hat es dann eben auch gleich angemalt und auch noch mit einem Bild versehen. Ein Mädchen mit einem herzförmigen pinken Rettungsring ist da drauf zu sehen. Das Schiff hat tatsächlich auch schon Menschen gerettet. Und über diese Liaison von professioneller Seenotrettung und Kunst spreche ich jetzt mit Michael Ruf, der ist selbst auch Theatermacher, Künstler und politisch aktiver, Teil der NGO Wort und Herzschlag, mit denen er die Performance Mittelmeer-Monologe inszeniert hat. Hallo Herr Ruf.
Hallo Herr Maio.
Erstmal, was haben Sie heute Morgen zuerst gedacht, als Sie von dieser Aktion gehört haben? Waren Sie überrascht? Finden Sie das gut?
Also ich finde, das ist eine großartige Aktion, aber noch viel wichtiger, es ist eine notwendige Aktion. Ich weiß auch nicht, ob man das Ganze als Aktion richtigerweise bezeichnen sollte. Ich denke, das Entscheidende ist, Banksy finanziert ein Rettungsschiff. Das heißt, er als Künstler übernimmt eine Aufgabe, die von staatlichen Akteuren übernommen werden sollte. Das heißt, er stellt Mittel zur Verfügung, damit Menschen vor dem Ertrinken gerettet werden. Und Sie haben es bereits angedeutet, 89 Menschen wurden bereits gerettet.
Also, dass das Schiff unterwegs ist, ist begrüßenswert, dass es Menschen retten kann. Aber man kann sich natürlich auch fragen, welchen Unterschied es macht, dass Banksy jetzt dieses Schiff bemalt hat. Macht das einen Unterschied aus Ihrer Perspektive oder was für eine Rolle spielt denn da die Kunst?
Ja, also für die Menschen, die auf dem Mittelmeer kurz vor dem Ertrinken sind, spielt es natürlich keine Rolle. Da geht es zunächst schlicht um Leben und Tod. Dennoch finde ich, ist es nicht egal, denn es geht eine Signalwirkung davon aus, wenn ein international bekannter hipper Street-Artist wie Banksy ein Rettungsschiff sponsert. Es zeigt, auch wenn Horst Seehofer verhindert, dass das Bundesland Berlin Geflüchtete aufnimmt, die Zivilgesellschaft möchte nicht, dass Menschen auf dem Mittelmeer ertrinken. Auf dem Schiff ist ja dieses Mädchen mit Schwimmweste und Rettungsweste zu sehen, Sie haben es erwähnt. Indem Banksy dieses Motiv auf das Rettungsschiff gemalt hat, macht er sofort visuell deutlich, um was es geht. Es geht um die Frage, ob ein Mädchen auf dem Mittelmeer ertrinkt oder gerettet wird. Ich musste sofort an ein Interview denken, das ich während der Stückentwicklung für die Mittelmeer-Monologe geführt habe. In diesem Interview hat Naomi, eine Frau aus Kamerun, mir ihre sehr traurige Geschichte erzählt, wie ihre kleine Tochter bei der Überfahrt ums Leben gekommen ist. Das heißt, auch mit dieser grafischen Gestaltung bringt Banksy es auf den Punkt, um was es geht, wenn wir über dieses Thema reden. Wir sprechen nicht über abstrakte Zahlen, sondern um Mütter und Väter, Söhne und Töchter.
Also für Sie hat es tatsächlich auch einen Wert, dass das auch ein gestaltetes Schiff ist, dass da dieses Bild drauf ist zum Beispiel. Das macht für Sie einen Unterschied, dass da die Kunst mit im Spiel ist.
Das macht für mich durchaus einen Unterschied. Ich habe ja auch für die Stückentwicklung ein Interview mit einem Kollegen von Pia Klemp geführt. An einer Stelle beschreibt er den Einsatz auf der Sea-Watch 3 mit Formulierungen wie absolute Hilflosigkeit oder große Bedenken vor dem nächsten Tag oder völlige Übermüdung, weil 18 Stunden wach. Nach jeder beinahe Katastrophe wird man einen fatalen Fehler machen. Kurzum, ich kann mir gut vorstellen, dass diese farbenfrohe Gestaltung des Boots von Banksy in schwierigen Momenten für die Aktivistinnen und Aktivisten auch ein wenig Mut machen kann.
Hören wir vielleicht noch mal kurz auch in Ihr Stück rein, das Sie jetzt mehrmals erwähnt haben, Mittelmeer-Monologe. Das ist ja eine Performance, die aus Aussagen von Geflüchteten besteht, die von ihren Mittelmeererfahrungen erzählen. Und das klingt so.
Ich weiß nicht, wohin ich will, aber ich will nicht in Meeresnähe bleiben. Wenn ich unter der Dusche stehe, dann sind die Erlebnisse aus dem Wasser sofort wieder da. Ich habe das Gefühl zu ersticken. Ich habe Angst vor dem Meer.
Wir hören, Sie bewegen sich mit Ihrer Arbeit auch quasi in diesem Spannungsfeld zwischen Kunst und Aktivismus. Wie würden Sie das einordnen, Ihren eigenen Ansatz?
Also für uns ist wichtig, dass wir die Stimmen, die sonst viel zu wenig gehört werden, dass wir die verbreiten. Deswegen basieren die Theaterstücke jeweils auf Interviews, die auch gar nicht verändert werden, sondern lediglich verdichtet werden. Und auch die sprachliche Ausdrucksweise der Personen, die wird beibehalten. Und dann geht es eben auch um eine Form von politischen Aktivismus bei dieser Theaterarbeit. Deswegen kommen auch nach jeder Aufführung nochmal Aktivisten, Aktivistinnen zu Wort, die von aktuellen Entwicklungen berichten und die eben auch dann sagen, wie jeder und jede sich selber engagieren kann.
Das sagt der Theatermacher Michael Ruf von der NGO Wort und Herzschlag zur Rolle der Kunst in der Seenotrettung. Und sein eigenes Stück, die Mittelmeermonologe, das tourt jetzt den ganzen Herbst und ist zum Beispiel nächsten Dienstag am 1. September im Silent Green in Berlin zu sehen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ruf.
Danke Ihnen.
Jetzt sprechen wir über Autos als Musikinstrumente. Das klingt irgendwie nach Avantgarde und gleichzeitig ist es natürlich auch ganz normaler Alltag, weil wir hören ständig fettwummernde Bässe, die an uns vorbeifahren, oder wir hören irgendwie Fetzen von Sprechgesang, Melodien, wir hören Motoren, Hupen auf den Straßen dieser Städte. Und die Klangkünstlerin Antje Vohwinkel, die in Berlin-Neukölln lebt, die kennt die Musik der Autos aus nächster Nähe und sie macht jetzt aus den Autos und den Musikanlagen eine Soundperformance in Berlin-Neukölln. Die Performance heißt Hubraum und über die spreche ich jetzt mit Antje Vohwinkel. Hallo, Frau Vohwinkel.
Hallo, Herr Mayo.
Ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen banal beschrieben. So aus Alltagssituationen wird eine Klangkunstidee. War das denn so oder wie ist das zu der Idee gekommen und was genau haben Sie vor?
Es gab schon einen Vorlauf mit den vibrierenden Lautsprechern, die in der Performance eine Rolle spielen. Also damit beschäftige ich mich schon länger, seit 10 Jahren. Aber tatsächlich, das ist eben oft so, wenn man künstlerisch arbeitet, dass so verschiedene Stränge zusammenlaufen und so war es auch hier. In Neukölln ist man eben ständig mit dieser Alltagssituation konfrontiert, dass man an einem Auto steht und jemand kommt mit so einer Art rollenden Beatbox an und hält neben einem und man ist dann eben den dröhnenden Bässen ausgesetzt. Und mir geht es so, also oft stört es mich, nicht immer, muss ich sagen. Also manchmal kann ich es auch genießen, aber es ist natürlich schon auch so eine Art Besetzung des öffentlichen Raumes sozusagen.
Und den nutzen Sie jetzt? Sie wollen den Raum jetzt selber besetzen sozusagen mit einer eigenen Soundperformance, wo Sie dann bestimmen, was für Musik zu hören ist sozusagen?
Ja, aber wir nehmen dieses, ich sag mal, Klischee erstmal auf. Also es kommen erstmal beliebte Popsongs, also genau das, was man wirklich so an der Ampel hört. Und wir fahren dann eben mit Autos in Neukölln rum und halten auf dem Alfred-Scholz-Platz. Und aus den Autos kommen eben diese Popsongs. Allerdings reduzieren sich diese Songs dann nach einer Weile tatsächlich auf nur noch die Bässe. Also das, was man sonst eben auch oft so im Vorbeifahren oder Vorbeigehen hört, das bleibt dann übrig. Und dann gibt es so eine Passage mit so einem Bassgewaber. Und das hört dann auf und dann steigen wir aus mit einem großen Basslautsprecher unter dem Arm. Mhm. Und die setzen wir auf dem Platz ab und spielen dann eine ganz andere Musik in den Lautsprechern.
Das ist dann improvisierte Musik, wenn ich das richtig weiß.
Nee, das ist tatsächlich eine Komposition.
Okay.
Also wir haben, es ist auskomponiert für 4 Stimmen. Es gibt aber Improvisationsanteile. Das hat auch damit zu tun, dass wir tolle Improvisatoren im Team haben. Und für mich war improvisierte Musik, die ganze Berliner Echtzeit-Musikszene, muss ich unbedingt erwähnen. Also die war für mich auch immer sehr wichtig. Aber in diesem Fall ist das Stück auskomponiert. Also es gibt eine grafische Komposition. Das sieht ganz bunt und wild aus, weil das auf den Tablets, also wir lesen das vom Tablet ab und es muss einfach leicht zu erkennen sein. Deswegen habe ich das nicht mit so üblichen Notationsprogrammen gemacht, sondern wirklich mit so einem herkömmlichen Grafikprogramm.
Sie sagen jetzt, Sie haben die Echtzeitmusikszene erwähnt, die ja oft auch mit Ihnen in Verbindung gebracht wird und mit ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern in Berlin. Also eine Szene, die viel mit Improvisationsmusik arbeitet, aber auch mit Klangforschung, mit ungewöhnlichen Instrumenten. Und auch wenn Ihre Arbeit jetzt keine Improvisation ist, ist es ja doch nicht unbedingt ein gängiges Klangstück, was da performt wird. Ist das auch ein Ansatz, auch wenn Sie das mitten in Neukölln machen, ein Versuch, diese Milieublase, also diese Klangkunst findet ja oft auch in so einem Milieu statt von gebildeten akademischen Menschen, wenn man so will, diese Blase zu erweitern und andere Leute zu erreichen?
Ja, das sagen Sie ganz genau richtig. Also ich lebe seit 20 Jahren in Berlin und davon insgesamt 15 Jahre in Neukölln. Und ich erlebe das selbst eben, dieses doch schon immer noch so teilweise eben Leben in Parallelwelten. Natürlich gibt es längst auch viele Überschneidungen, aber in der Welt, in der ich lebe, also sagen wir mal diese auch diese Konzertwelt mit experimenteller Musik, ist eben, also die sind sich des Problems sehr bewusst und versuchen es auch ständig anzugehen, aber es ist eben doch manchmal eben noch so diese Blase und da ist so eine Gelegenheit, im öffentlichen Raum was zu machen, eben guter Anlass, da auch mal rauszukommen und eine Situation zu schaffen, in der es keine Hemmschwelle mehr gibt. Also man kann da einfach so reinstolpern in unsere Performance.
Ist das ein Gedanke, den Sie sich oft machen als experimentelle Künstlerin, als Echtzeitmusikerin, was für Leute Sie erreichen? Weil oft hat man ja schon noch den Eindruck, dass diese Musik doch bei sich selbst bleibt oder man die Künstlerin vielleicht sehr an ihre eigenen Vorlieben denken.
Ich finde, beides ist wichtig. Also ich finde, Kunst muss auch sich sozusagen so ein bisschen unabhängig machen, so von den naheliegenden Impulsen sozusagen und Ansprüchen. Aber natürlich sind wir auch alle politisch denkende Menschen und wir sehen das schon auch, dass es da so Trennungen gibt. Und für mich ist das jetzt nicht etwas, was mich von morgens bis abends beschäftigt. Es ist auch so, dass dieses Stück jetzt nicht extra dafür nur entwickelt wurde. Also es gibt eine Duo-Version, die haben wir schon mal aufgeführt in der Villa Concordia in Bamberg und wir spielen sie in 2 Wochen im Labor Sonore wieder. Also das sind dann typische Konzertorte und die Musik ist eigentlich die gleiche. Also mir gefällt es nicht sozusagen da etwas anderes zu machen und direkt, also jetzt irgendwie also irgendwie den Gedanken zu haben, ich müsste da vielleicht was vereinfachen oder irgendwie anders stricken. Es ist eigentlich die gleiche Musik. Es ist jetzt nur so, dass dieser Anfang eben so ein Brückenschlag ist. Also durch dieses Heranfahren mit den Autos und das Spiel mit dem Klischee gibt es erstmal was bekannt ist. Und vielleicht bleibt jemand stehen und lässt sich darauf ein, dass es dann ganz anders weitergeht.
Hat denn auch die Situation der letzten Monate mit der Pandemie und den eingeschränkten Möglichkeiten, live zu spielen in Locations und so, dazu geführt, dass Sie sich dafür entschieden haben, auf der Straße eine Soundperformance zu machen?
Das wäre nett, wenn ich da jetzt Ja sagen könnte, aber nein. Also die Tendenz dazu, im öffentlichen Raum was zu machen, die gibt es ja schon länger. Und ich hatte diese Anträge für die finanzielle Unterstützung, die werden ja viel früher gestellt. Also das war schon vorher entschieden.
Antje Vohwinkel über die Berliner Echtzeitmusikszene, wenn man so will, und vor allem über ihre eigene Hubraum-Performance, die morgen in Neukölln stattfindet, auf dem Alfred-Scholz-Platz, wie schon gehört, jeweils 17, 19 und 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, man kann einfach dahin, es werden auch viele Leute einfach da sein. Und da wünsche ich Ihnen hoffentlich viel interessiertes Publikum, Frau Vohwinkel.
Danke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Hat heute Elena Gorges.
Die Goethe-Medaille 2020, das offizielle Ehrenzeichen der Bundesrepublik Deutschland, ist verliehen worden. Ausgezeichnet wurden die bolivianische Künstlerin und erste indigene Museumsdirektorin Elvira Espejo Aica, der britische Schriftsteller Ian McEwan und die südafrikanische Schriftstellerin, Verlegerin und Kuratorin Sukiswa Wenner. Alle drei würden für die Freiheit des Dialogs stehen, so der Präsident des Goethe-Instituts Klaus-Dieter Lehmann.
So unterschiedlich die drei Preisträger sind hinsichtlich künstlerischer Prägung, geografischer Herkunft und persönlicher Erfahrung, so ähnlich sind sie in ihrer Fähigkeit, den Abbau von Stereotypen durch ihre Beiträge zu fördern, der Spaltung der Gesellschaften durch offene Debatten entgegenzuwirken und die Vielstimmigkeit von Kulturen gegen Uniformität und Zensur zu verteidigen.
Der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann. Der Festakt stand unter dem Motto »Widerspruch ertragen, der Ertrag des Widerspruchs«. Traditionell wird die Goethe-Medaille jedes Jahr am 28. August an Goethes Geburtstag in Weimar vergeben. Wegen der Pandemie fand die Verleihung aber diesmal digital statt. Bei den Protesten in Belarus gegen den umstrittenen Präsidenten Lukaschenko sind in Minsk und anderen Städten in der vergangenen Nacht etwa 260 Menschen festgenommen worden. Das teilte das Menschenrechtszentrum Wesna mit. Nach Angaben des belarussischen Journalistenverbandes waren darunter auch 50 Journalisten. Die meisten seien nach einer Überprüfung ihrer Dokumente wieder freigekommen. Unter ihnen seien auch ausländische Reporter gewesen, zum Beispiel eine Korrespondentin der Deutschen Welle. Ein schwedischer Journalist soll heute ausgewiesen werden. Die Behörden in Belarus hatten zuletzt ausländische Journalisten bereits am Flughafen in Minsk zurückgewiesen. Ein Künstlerpaar hat in New York eine riesige Gorilla-Skulptur aufgestellt. Mit dem Werk, das King Niani heißt, will das britisch-australische Künstlerduo Gilly and Mark für den Schutz der vom Aussterben bedrohten Tierart werben. Die Skulptur, die einen liegenden Gorilla zeigt, wurde in einem Park im Westen Manhattans sofort zum beliebten Fotomotiv. Vor einigen Jahren hatte das Künstlerpaar mit einer Nashornskulptur für Aufmerksamkeit gesorgt. Damals ging es um das Schicksal der wenigen letzten Exemplare des nördlichen Breitmaulnashorns.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wie klingt Liebe auf den ersten Blick? Für die Comiczeichnerin Diane Opham-Sarwin ungefähr so wahrscheinlich.
My first girlfriend was half horse, half Wonder Woman. I like girls, but I didn't know it. Until I had this dream with Greta Garbo as a cowgirl. She leaned over and kissed me. It was love at first sight.
Und da schlägt der Blitz ein und es ist geschehen um sie. Das ist ein Ausschnitt aus dem preisgekrönten animierten Kurzfilm I Like Girls von der franko-kanadischen Comicautorin Diane Opham-Sarwin. Und die Comicvorlage, die ist jetzt zum ersten Mal auf Deutsch erschienen, heißt hier Ich begehre Frauen. Und unsere Kritikerin Katrin Dirksen hat den Comic gelesen. Hallo.
Hallo.
Ich begehre Frauen, das ist der Titel. Was ist das für ein Ich? Ist das quasi das autobiografische Ich von der Autorin?
Ja, das kann man so sagen. Und das ist aber sogar noch mehr als das. Denn dieser Comic besteht ja aus 10 kurzen Episoden. Das sind alles so Vignetten, die von einer ersten Liebe erzählen. Man kann sogar noch ein bisschen genauer werden. Eigentlich erzählen die von dem Moment, als die Protagonistinnen als junge Mädchen zum allerersten Mal gemerkt haben, dass sie sich zu einer anderen Frau hingezogen fühlten. Und Diane Opham-Sarwin hat dafür, das ist übrigens eine Comic-Künstlerin, Filmemacherin aus Quebec, die hat dafür ihre eigenen Freundinnen befragt und eine der Vignetten gibt wiederum auch ihre eigenen Erinnerungen wieder. Also wir haben hier kurze Kapitel, die sind jeweils nur ganz knapp überschrieben mit dem Namen ihrer Protagonistin und es geht dann ganz viel darum, dass sie zum Beispiel sich in ihre Mitschülerinnen verlieben, in die Freundin der älteren Schwester, in Lehrerinnen, dass die ihre Coming-Outs erleben. Also es sind quasi ganz klassische Coming-of-Age-Stoffe in einer lesbischen Ausführung.
Und Sie haben es gerade schon gesagt, es sind alles ganz kurze Geschichten. Das ganze Buch hat auch nur 80 Seiten. Das ist für ein Graphic Novel sehr kurz. Das wirkt so ein bisschen, könnte man denken, ist vielleicht oberflächlich. Ist das so?
Also klar, wir haben jetzt hier keine psychologisch ausgearbeiteten Figuren oder Geschichten, die sich lang entwickeln. Aber ich würde auch sagen, dass das Opham-Sarwins Stil und Anliegen gar nicht ist. Also ich denke eher, es ist wirklich eine Stärke des Werks, dass hier diese sehr verschiedenen Stimmen zusammenkommen. Denn man muss sagen, manche der Frauen, die hier erzählen, die kommen aus der tiefsten Provinz von Kanada, andere kommen aus der Großstadt. Wir haben Frauen aus ganz verschiedenen sozialen Schichten, verschiedenen Altersklassen. Die jüngste war 30, als sie interviewt wurde, die älteste 70. Das heißt, die Älteren haben auch noch mitbekommen, dass Homosexualität illegal war. Die wurde in Kanada erst 1967 legalisiert. Also diese Frauen sind in ihren Umfeldern und auch generell in der Gesellschaft auf ganz unterschiedliche Reaktionen gestoßen. Und ich finde, diese Vielstimmigkeit der Geschichten, die ergibt hier fast so ein bisschen was wie so eine Oral History, lesbische Erfahrung in Kanada, bei der ganz unterschiedliche Erfahrungen aber gleichberechtigt nebeneinander stehen. Manche davon sind auch absolut traurig. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte von einer Marie, deren Eltern finden heraus, dass sie lesbisch ist und sie muss dann umziehen und ihr Pferd verkaufen. Und andere Geschichten sind wiederum total unbeschwert und enden einfach damit, dass die Mutter der neuen Freundin Spiegeleier zum Frühstück macht. Also so in dieser Sammlung wirken die Geschichten nebeneinander umso stärker, glaube ich, als wenn die allein stünden.
Interessant finde ich die Figuren da drin. Also wir haben das ja gerade schon gehört in diesem Ausschnitt zu dem Film. Da ging es um ein Wesen, was halb Pferd ist, halb Wonder Woman. Ist das diese Tierähnlichkeit auch in dem Comic so gehalten?
Genau, das ist so ein bisschen die Besonderheit, sage ich mal, an dem Comic. Die Figuren sind alles anthropomorphisierte Tiere, also vermenschlichte Tiere. Wir sehen da Kaninchen, Mäuse, Hunde, Ziegen sind auch dabei. Das ist alles in Schwarz-Weiß gezeichnet, mit ein paar Graustufen dazu und alles so ganz simple, minimalistische Linien. Also die Figuren haben zum Beispiel auch keine Knie oder Ellbogen und dadurch wirken die so ein bisschen länglich, schlaksig.
Und hat es eine tiefere Bedeutung, also diese Tierähnlichkeit, oder ist es einfach nur der Stil? Wie würden Sie das sagen?
Also Obomsawin sagt von sich selbst, dass sie einfach nicht zeichnen kann und deswegen diese vereinfachten Formen wählt. Aber ich muss sagen, dass ich da eigentlich nicht so zustimme, weil sie kann schon sehr präzise, ganz spezifische Emotionen ausdrücken, mithilfe der Gesichtsausdrücke oder der Körperhaltung und das ja mit sehr geringen Mitteln. Also da gehört schon definitiv ein Können dazu. Und natürlich hat das auch einen Effekt. Also der ganze Comic wirkt durch diese Tierwelt, sage ich mal, durchaus leichtfüßiger. Das stellt ja auch irgendwie eine Distanz zum Gelesenen her. Ich musste da auch sehr an Fabeln denken, die ja auch zum Beispiel moralische Dilemmata oft verhandeln, aber das eben total runterbrechen und irgendwie unterhaltsam machen und für jeden verständlich. Die Geschichten hier sind zwar null didaktisch, aber das Einfühlen ist ganz zentral. Also man muss sich ja zum Beispiel nur mal an sein erstes Date erinnern, wenn man da irgendwie awkward war und nicht wusste, wohin mit seinen Armen. Und wenn man sich da heute dran erinnert, dann kommt einem das Ganze niedlich vor. Und dann sieht man da diese schlaksigen, possierlichen Figuren. Also das steckt da irgendwie alles drin. Man kann alles Mögliche in die Reihen projizieren. Und ich glaube, dieses reduzierte und auch pointierte Zeichnen ist tatsächlich eine Stärke des Comics, auch im Kontrast zur Graphic Novel nochmal, die ja sehr ausladend erzählt und sich die Zeit nimmt für psychologische Tiefe, sich eher am Roman orientiert. Und Diane Obomsawin sagt dazu quasi so, nö, mir reichen 6 Schwarz-Weiß-Bilder pro Seite und ein paar ganz einfache Strichfiguren und damit kann ich schon große Geschichten erzählen, die die Leute irgendwie zum Lachen und zum Heulen gleichzeitig bringen.
Eine ziemlich überzeugte Kritikerin, Katrin Dirksen, über den Comic Ich begehre Frauen von Diane Obomsawin, zum ersten Mal auf Deutsch erschienen im Verlag Edition Moderne, hat 80 Seiten und kostet 24 Euro. Vielen Dank.
Ich danke.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Willkommen bei Torten an ungewöhnlichen Orten. Heute stehen wir auf einer Weide und lassen im Beisein von einigen Kühen eine Käsetorte auf uns wirken.
Es ist kein Geheimnis, dass Torten und Kühe sich gut ergänzen.
Die Käsetorte darf sich Torte nennen, wenn die Quarkmasse nicht mitgebacken wird, sondern auf dem Boden verteilt wird.
Ich sah mal eine Käsetorte, auf der Marzipanrinder grasten.
Oh, beeilen wir uns. Kühe nähern sich uns. Einige kauen Kaugummi.
Die Käsetorte biedert sich nie an. Sie setzt gekonnt ihre Reize ein. Man könnte dazu eine Tasse Milch trinken und im Anschluss ein Baby stillen. Eine Käsetorte macht albern. Man sollte sie nicht alleine essen.
Guten Tag. Ich hätte da so ein paar halbwüchsige Reimrückstände, die ich loswerden wollte.
Ich bin Jans Ohr.
Ja, also, na gut. Ich und du, Tag für Tag, Hand in Hand am Strand entlang.
Na, ist unsauber.
Das geht aber noch weiter.
Na dann.
Ich will mit dir am Meer leben. Mit dir mehr erleben, will dich am Meer lieben.
Fertig?
Ja.
Also bis zur Hand am Strand entlang kann das alles in den Abscheider. Aber das Meer, mit dem Meer, das müssen wir differenzieren. Das kommt in den Einleser da drüben auf die Rampe.
Und was bin ich Ihnen da schuldig?
Da geben Sie mir einen Fünfer und dann haben wir das.
Ich hatte es gestern schon angekündigt hier im Kompressor. Wir hatten einen besonderen Gast gestern Nachmittag in der nachfolgenden Sendung, in der Musiksendung Tonart hier in Deutschlandfunk Kultur. Sophie Hunger war hier, die ja gerade ihr neues Album aufgenommen hat, Halluzinationen. Und das hat sie nicht irgendwo aufgenommen, sondern in den legendären Abbey Road Studios in London. Und es ist ein Ort, der mit seiner Energie auch zu hören ist auf ihrem Album, hat sie uns gestern im Interview erzählt.
Also wenn man sich für Musik interessiert, ist es wirklich ein spezieller Ort, weil da eigentlich so die moderne Pop-Aufnahmekultur begann. Also die Beatles waren eine der allerersten Pop-Bands, die kommerziell Aufnahmen gemacht haben. glaube, die Tatsache, dass jeder, der in diesem Raum ist, ist sich dieser Geschichte ein bisschen bewusst. Und dass sich alle so besonders fühlen und vielleicht auch sich sagen, okay, von allen Tagen, an denen ich aufgenommen habe, möchte ich, dass heute besonders gut wird. Das führt vielleicht dann dazu, dass man so eine spezielle Energie hat.
Sophie Hunger gestern bei uns im Gespräch hier in Deutschlandfunk Kultur. Das ganze Interview können Sie natürlich auch nachhören in unserer DLF-Audiothek. Das ist jetzt schon fast ein halbes Jahr her, dass die schwarze Rettungssanitäterin Breonna Taylor in ihrer Wohnung in den USA von weißen Polizisten erschossen worden ist. Das ist ein Fall, der damals eigentlich kaum Wellen geschlagen hat, aber jetzt im Zuge der Black Lives Matter Proteste ist er wieder präsent geworden und es gibt viele Diskussionen darum, weil die Polizei war in Zivil, die hat sich nicht als Polizei zu erkennen gegeben, hat die Wohnung brutal mit einem Rambock gestürmt, woraufhin dann der Freund von Breonna Taylor einem Polizisten ins Bein geschossen hat, weil er dachte, das ist ein Einbrecher. Und daraufhin hat dann die Polizei gleich mit 8 Schüssen Breonna Taylor erschossen. Das war im März und jetzt geht der Fall nochmal um die Welt auf eine ganz eigene Weise, wenn man so will. Zum Beispiel ist Breonna Taylor jetzt gemalt auf dem Cover von Vanity Fair zu sehen, von dem Lifestyle-Magazin. Kulturjournalist Malcolm O'Hanwa hat sich die mediale Aufarbeitung um den Fall genauer angeguckt. Malcolm, wie viel hat denn die Black Lives Matter Bewegung tatsächlich erreichen können jetzt im Kampf für Gerechtigkeit, wenn man so will, für Breonna Taylor?
Also neben dem bereits von dir erwähnten Cover auf der kommenden Ausgabe des großen Modemagazins Vanity Fair war Breonna Taylor auch schon auf dem Cover des bekannten Lifestyle-Magazins O von Oprah Winfrey. Und das ist das allererste Mal, dass Oprah Winfrey nicht selber auf dem Cover ist, sondern sie hat diese Bühne Breonna Taylor überlassen. Es gibt noch andere große, ich sag jetzt mal, Symbolerfolge. Der Fall von Breonna Taylor wurde zum Beispiel von einigen Showbusiness-Größen nacherzählt, damit die Leute wissen, was passiert ist. Da waren unter anderem Alicia Keys und Cardi B dabei.
Do you know what happened to Breonna Taylor?
Do you know Breonna Taylor's story, her whole story?
Breonna Taylor's life mattered.
I want her family to know, and I want the state of Kentucky to know that we feel for it and we want justice.
We are dedicating this season to Breonna Taylor, who was murdered over 130 days ago.
Genau, da waren auch LeBron James jetzt dabei oder die Frauenmannschaft, die Frauenliga vom Basketball in den Vereinigten Staaten von Amerika, die WNBA. Und in einem kompletten Clip mit Alicia Keys sagt auch die Mutter Tamika Palmer, say her name, also sagt ihren Namen und so soll ihr Fall nicht in Vergessenheit geraten. Was jetzt so richtige Gesetzesänderungen betrifft, gibt es jetzt tatsächlich in Louisville das sogenannte Breonna's Law. Und seitdem dürfen Menschen, die in Zivil gekleidet sind, also Polizisten, nicht mehr wohnen. Wohnungsdurchsuchungen machen, ohne den Leuten vorher zu sagen, dass die Polizei kommt. Das heißt, hier wurden auch tatsächlich Regelungen verändert.
Ganz konkrete politische Auswirkungen. Dass Breonna Taylor jetzt auch noch auf dem Cover von Vanity Fair zu sehen ist, das ist auch eine ziemlich besondere mediale Auseinandersetzung, oder?
Genau, das Bild ist zunächst eine sehr schöne, anmutige Illustration von der bekannten Malerin Amy Sherald. Die hat auch ein sehr berühmtes Bild von Michelle Obama mal gemalt. Sie trägt so ein türkises Toga-Kleid. Und der Redakteur dieser speziellen Ausgabe des Vanity Fair Magazins ist der schwarze amerikanische Journalist Ta-Nehisi Coates. Und ihm war es total wichtig, die Stimmen so unverfälscht wie möglich einfach zu lassen und nicht so eigens journalistische formulierte Essays zu publizieren. Das beschreibt er so.
I thought at that moment, there really is nothing that I am going to say that is going to be more eloquent, that is going to be more expressive, that's going to be more illuminating or enlightening. Than the mother of this woman who just got killed.
Genau, er hat zum Beispiel mit der Mutter gesprochen von Breonna Taylor. Unverfälschte Stimmen von Betroffenen sind natürlich wichtig in dem Kontext, aber gibt es auch journalistische Kommentare in dem Magazin?
Genau, also neben diesem sehr langen Interview mit Tamika Palmer, wo man sie sehr gut kennenlernt und auch die Menschlichkeit herausarbeitet, gibt es auch eine sogenannte Editor's Note. Die Ausgabe trägt den Untertitel The Great Fire und der Journalist Ta-Nehisi Coates argumentiert sehr pointiert, dass Weißsein sich durch Finsternis nährt. Also es ist eine Doppelanspielung auf Dunkelheit, aber auch Boshaftigkeit. The Great Fire bezieht sich auf ein Gedicht aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, wo beschrieben wird, dass weiße Bewohner der nördlichen US amerikanischen Stadt Chicago die wachsende Migration von Schwarzen aus den Südstaaten als eine sehr schlimme Katastrophe, die schlimmste Katastrophe seit den Great Fires, also den großen Bränden, wahrgenommen haben. Und dieser Brand geht aber nach Ta-Nehisi Coates Argumentation nicht von den Schwarzen aus, sondern eben von den Weißen und ihrer rassistischen Diskriminierung, dass es so weit führt, dass Menschen so sehr die Menschlichkeit abgesprochen wird, dass ganz willkürlich offizielle Staatsorgane wie eben diese Polizisten schwarze Personen einfach so niedermetzeln. Und da gibt es auch eine sehr pointierte Stelle, da sagt er, the logic here is obvious, to plunder a people of everything, you must plunder their humanity first. Only after the English told themselves that they were warring against cannibals and drinkers of blood, could they devastate the Irish. Also er sagt kurz, man muss erstmal Leuten die Menschlichkeit nehmen, man muss erstmal hier, was die Iren, man musste sie als Kannibalen oder als Bluttrinker framen, bis es dann möglich war und gesellschaftskonform war, diesen Menschen ihre Daseinsberechtigung abzusprechen. Also es ist ein sehr firmer und direkter Ton in dieser Zeitschrift. Erinnert auch gerade an die aktuelle Aktion von Bento, die so auch den Hanau-Fall aufarbeiten, was ja auch eigentlich ein buntes Lifestyle-Magazin eigentlich ist.
Und gleichzeitig gibt es aber auch Kritik an dieser Ausgabe. Es gibt Stimmen, die das kritisch sehen, dass so ein riesiges Unternehmen, wenn man so will, wie Vanity Fair, diese Diskussion um Rassismus jetzt kapitalistisch nutzt, sozusagen, dass sie sich damit schmücken, ne?
Genau, also es gibt viele Leute, die sagen, also es ist auch so ein ästhetisches Bild, das sei inakzeptabel. Die Autorin und Kuratorin Legacy Russell hat dazu getwittert und sie meint, dass das Ästhetisieren von Breonna Taylor unakzeptabel sei und dass es überhaupt nicht radikal ist, sich so zu schmücken mit so einem Bild, weil man dadurch die Gewalt und die Boshaftigkeit irgendwie romantisiert. Ich finde aber, und das hat auch Ta-Nehisi Coates erklärt, es war eben halt auch wichtig, auch Bilder von Schönheit und von Stärke zu zeigen, weil wir sonst es so gewohnt sind, schwarze Körper in so einem wehleidigen Kontext zu konsumieren. Und deswegen fand ich das eigentlich legitim. Persönlich kann ich eher Kritik nachvollziehen auf gegenüber der Aufarbeitung auf Social Media. Es gibt nämlich sehr viele Memes, die irgendwie lustige oder sexy Selfies teilen und dann am Ende diese Punchline bringen, die Polizisten, die Breonna Taylor getötet haben, müssen verhaftet werden. Und das ist so, okay, man sorgt dafür Aufmerksamkeit, aber ob das wirklich ein pietätsvoller Umgang ist mit einer toten Person und ihr man so gedenken sollte, das finde ich sei dahingestellt.
Malcolm O'Hanwe über die Diskussion rund um die Darstellung und Auseinandersetzung mit Breonna Taylor, die im März von weißen Polizisten erschossen worden ist und deren Fall weiter für Diskussionen sorgt. Vielen Dank, Malcolm.